Willkommen zu Unruhige Zeiten, dem Podcast vom und für den Mittelstand.
Herzlich willkommen zu Unruhige Zeiten, dem Podcast von TTE Strategy. Ich bin Lars Lindekogel und ich spreche alle paar Wochen mit Geschäftsführern, Entscheidungsträgern und Unternehmern von Mittelstand Champions in Deutschland. Und heute spreche ich mit einer Frau, die in unruhigen Zeiten eine der wichtigsten Industrien Deutschlands verantwortet, die Bau- und Baustoffindustrie. Mein Gast ist Cordula Guduschat, CEO von Isover und Rigips Deutschland, beides Marken von Saint-Gobain. Das Unternehmen steht für 360 Jahre Industriegeschichte, für bekannte Marken wie eben Rigips und Isover und aktuell für massive Transformation, neue Technologien, neue Werke, neue Rohstoffquellen und eine Branche unter enormem Druck. Cordula, herzlich willkommen bei Unruhige Zeiten. Schön, dass du da bist und ich muss dazu sagen, wir haben unfassbare Wetterverhältnisse in Deutschland, in Hamburg hier zum Tag der Aufzeichnung und ich bin begeistert, dass du es geschafft hast, nach Hamburg zu kommen. Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung und das war, glaube ich, eine große Portion Glück heute Morgen, dass das so pünktlich geklappt hat.
Ja, super, dass du da bist und ich glaube, wir starten mal direkt los.
Gerne.
Die Vita.
Cordula, du warst bei Bosch zuerst im Automobil, dann im Gebäudebereich, also schon früh nah an der Industrie und auch vielen Transformationsthemen. Was hast du da gelernt, was dir heute konkret hilft?
Ja, also erstmal natürlich das generelle Verständnis für ein großes Industrieunternehmen. Ich glaube, da ist Bosch ein gutes Beispiel in Deutschland. Was ich aus der Zeit aber am meisten mitgenommen habe, ist tatsächlich die tägliche Verbesserungslogik. Also ich hatte das Gefühl, ich saß jede Woche in einem Workshop, wo wir uns überlegt haben, was funktioniert nicht in diesem Prozess, den wir hier vor uns haben, wie können wir ihn verbessern, was muss besser laufen. Und da nutze ich einige Methodiken und Tools auch heute noch täglich bei Saint-Gobain.
Okay, da bin ich gespannt. Gucken wir gleich rein. Ist vielleicht Teil deiner Secret Source, das alles sozusagen anzuwenden. Wir werden gleich mehr dazu erfahren. Du bist in einer kleinen Stadt bei Aachen aufgewachsen. Dein Vater war da auch Stadtrat, hast du mir berichtet. Wo war das genau und vermisst du jetzt manchmal so die Kleinstadt?
Das war in Übach-Palenberg. Da fließt der Übach und da gibt es den Palenberg. Und ich vermisse die Kleinstadt überhaupt nicht. Ich habe mich also eher zum Großstadt Kind entwickelt. Es hat mich aber in zweierlei Hinsicht geprägt, denke ich. Erstmal war ich also fast 20 Jahre in dieser Kleinstadt. Das heißt, ein wichtiger Punkt für mich nach dem Abitur war, möglichst die Welt zu entdecken. Nach 20 Jahren Kleinstadt. Das habe ich dann auch gemacht und war in vielen verschiedenen Ländern.
Zuerst? Was war so die erste?
Tatsächlich Frankreich. Ja. Und dann aber auch China, Brasilien, die Niederlande. In Hamburg war ich übrigens auch mal, ne? Weltstadt Hamburg.
Die Welt entdecken.
Die Welt entdecken, auch in Hamburg, genau. Und das Zweite, was sicherlich wichtig war, meine Liebe zu Frankreich, also sowohl persönlich als auch beruflich, da diese Stadt nämlich eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt in Frankreich hatte. Und dementsprechend habe ich da schon früh als Kind Frankreich kennengelernt und bin jetzt heute mit einem Franzosen verheiratet und arbeite in einer französischen Firma. Und das kommt tatsächlich daher, aus Übach-Palenberg.
Okay, also das hört sich zumindest sehr stringent und flüssig an. Und wir werden jetzt zumindest über dieses französische Unternehmen gleich noch mehr erfahren, Saint-Gobain. Vielleicht kurz noch mal weiter zu dir. Du hast in deiner Karriere strategische, regionale und internationale Marketingrollen besetzt, bei Bosch, bei Saint-Gobain aber auch. Und bist aus dieser Rolle jetzt in die CEO-Rolle gekommen. Das ist ja, wenn man zumindest sich das mal empirisch anguckt, nicht so der typische Weg aus dem Marketing in die CEO-Rolle. Muss man sich da irgendwie besonders behaupten? Wie klappt das, dass man da so dahin kommt?
Ja, also erstmal, das ist bei Saint-Gobain durchaus möglich. Saint-Gobain legt insgesamt sehr viel Wert auf Personalentwicklung. Und ich sag mal, wenn Saint-Gobain jemanden kennt und demjenigen auch vertraut, dann gibt es da auch dann nochmal den Vertrauensvorsprung, so eine Geschäftsführerrolle zu übernehmen, die man vorher nicht gemacht hat. Aber jetzt ist ja natürlich auch so, dass kein Werdegang irgendwie absolut ausbildet für einen Geschäftsführerposten. Man muss ja immer alle anderen Bereiche dazulernen. Und ich finde, Marketing ist eigentlich ein guter Hintergrund, weil Marketing, Vertrieb, das sind Hebel für profitables Wachstum. Stichwort Marketing, auch alles, was wir im Unternehmen tun, bis hin zur Produktion, sollte am Ende auf den Kunden fokussiert sein. Und dementsprechend ist das jetzt gar nicht so außergewöhnlich. Und übrigens habe ich aber auch Geschäftsführerkollegen, die aus dem Personal oder aus der Forschung kommen. Also das ist möglich.
Also hört sich auf jeden Fall überzeugend an. Ist es denn so in so einem technisch getriebenen Umfeld wie die Baustoffbranche, muss man, wenn man aus dem Marketing kommt, sich da nochmal so besonders beweisen? Oder auch, weil man auch aus dem Personalbereich kommt, auch vielleicht?
Mit Sicherheit ja. Und ich glaube, ich bin immer noch dabei, ne? Muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde aber auch, dass ich als CEO nicht alles wissen muss. Und vor allen Dingen denke ich nicht, dass ich mit meinem eigenen Wissen das kontrollieren muss, was meine Teams tun. Ja, man muss sich natürlich ein gewisses Wissen aneignen, aber wir arbeiten bei Saint-Gobain nach dem Prinzip TECH, steht für Trust, Empowerment, Collaboration. Und das versuche ich täglich zu leben. Das heißt, ich gebe erstmal einen Vertrauensvorschuss.
Okay, dann lass uns doch mal eine kurze Lagebesprechung machen.
Unruhige Zeiten.
Saint-Gobain ist global einer der größten Baustoffhersteller. Kannst du uns einmal kurz durch die wesentlichen Kennzahlen führen, global, aber auch speziell für die Marken Rigips und Isover, die du ja verantwortest?
Genau, also erstmal ist so Saint-Gobain global. Du hast es eben schon gesagt, Saint-Gobain ist 360 Jahre jung, wie wir immer so schön sagen, hat weltweit über 160.000 Mitarbeiter, ist in 80 Ländern oder über 80 Ländern vertreten und hat einen Umsatz von über 46 Milliarden Euro. Das jetzt weltweit. Wenn wir jetzt mal zu Isover Rigips in Deutschland kommen, da sind wir im, ich sag mal, mittleren dreistelligen Millionenbereich umsatztechnisch. Wir haben knapp 1500 Mitarbeiter und 8 Produktionsstandorte. Die Marke Rigips ist letztes Jahr 80 Jahre alt geworden und Isover ist fast 150 Jahre alt.
Ja, also sehr.
Also viel Tradition.
Ja, viel Tradition. Wir kommen vielleicht gleich nochmal dazu. Also ein sehr großer Konzern. Und dann mit zwei Marken, die ja so im großen mittelständischen Bereich unterwegs sind. Bin sehr gespannt, was das auch bedeutet, wie man dann so etwas führt. Wie sind denn die Zeiten für dich? Sind die ruhig oder unruhig? Was würdest du sagen?
Die sind konstant unruhig. Also man gewöhnt sich ein Stück weit an die Unruhe.
Und was macht das aus?
Die unruhigen Zeiten, ja. Dass der Markt sehr volatil ist oder auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark natürlich zurückgegangen ist.
Mhm. Ja, gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Du persönlich als CEO, kann man da gut schlafen oder macht einen da persönlich was unruhig? Wie beschreibst du das?
Mich macht glücklicherweise nicht sehr viel unruhig. Und ich glaube, das ist auch wichtig in diesen unruhigen Zeiten im Markt, dass man als CEO eine gewisse Ruhe weiterhin ausstrahlt und nicht wie ein aufgescheuchtes Huhn durchs Unternehmen läuft. Ne? Das sorgt dann nur noch für mehr Unruhe.
Ja. Okay, wir schauen uns ja später noch so das Thema menschliche Momente an. Wie geht man dann mit solchen Unsicherheiten um und wie kommuniziert man da auch? Da bin ich gespannt mit deinem Marketing-Hintergrund, wie man sowas vielleicht auch so ein bisschen gut in die Organisation tragen kann. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Umsatz, Herausforderungen. Ich habe hier eine Zahl, -2% in 2025, Rückgang der Bauproduktivität. Was bedeutet das für euch in Bezug auf Auftragsvolumen, Umsatz, Marktanteile und so weiter? Kannst du da einen kurzen Überblick geben, wie herausfordernd das eigentlich zurzeit ist?
Das ist auf jeden Fall sehr herausfordernd. Es gab da im Markt auch tatsächlich einige drastische Entwicklungen. Nur mal ein Beispiel, da gibt es ja ganz verschiedene Kennzahlen, die wir uns angucken, aber ein Beispiel, die Baugenehmigungen im Wohnbau, die sind tatsächlich in 2 Jahren um 40% zurückgegangen. Also es gibt solche drastischen Entwicklungen im Markt und davon sind auch wir nicht verschont geblieben, natürlich. Das heißt, wie alle mussten wir mindestens mal 2 Dinge tun. Wir mussten Kosten sparen, unternehmensübergreifend wirklich, fast in allen Bereichen. Wir mussten natürlich auch schauen, wie können wir von dem, ich sag mal, kleiner gewordenen Kuchen trotzdem immer noch ein großes Stück abbeißen. Ne? Also wie konnten wir durch exzellente Marktbearbeitung trotzdem noch Marktanteile gewinnen? Das haben wir geschafft hauptsächlich dadurch, dass wir uns auch auf Segmente fokussiert haben, die besser gelaufen sind als andere. Nur mal als Beispiel, die Sanierung läuft immer noch besser als der Neubau. Ne? Das ist so das typische Beispiel. Und dann insgesamt einfach besser sein als die Konkurrenz. Also das ganze Thema Marketing and Sales Excellence ist ein riesengroßes Thema für uns Und ich glaube auch, dass der persönliche Faktor dann immer noch einen großen Unterschied macht. Also unsere Leute sind mit einer guten Portion Herzblut auch dabei.
Okay, wir kommen gleich zur Secret Sauce. Da werden wir noch weiter da reinbohren und wollen das genau verstehen, wie ihr das macht. Vielleicht nochmal den Schritt zurück, diese strukturellen Herausforderungen in der Industrie. Was kann denn die Industrie jetzt mal unabhängig von der Politik machen, um da für mehr Schub zu sorgen?
Also generell wäre es natürlich erstmal schön, wenn auch die Politik auch parallel noch was machen würde. Aber die Bauindustrie insgesamt, die hat sich in den letzten Jahren immer nur sehr, ich sag mal, langsam neu erfunden und kann sich sicherlich noch weiter automatisieren, digitalisieren, industrialisieren. Also Thema Vorfertigung, Thema Modulbau. Und wir als Hersteller von Baumaterialien können dabei unterstützen, also Produkte, nicht nur Produkte zu liefern, sondern auch Systeme und Lösungen, die es dann den verschiedenen Playern im Bau ermöglicht, modular zu fertigen, schneller zu fertigen, die Dinge auf der Baustelle auch schneller zusammenzubauen und so weiter. Und das können wir machen, gemeinsam. Ja, das zweite Thema habe ich eben schon erwähnt, exzellente Marktbearbeitung. Also wenn alles schwierig ist, muss man schauen, dass man immer noch der Beste ist im Vergleich zu allen anderen.
Ja. Für Leute, die jetzt in der Industrie nicht so tief verankert sind und das modular und alles jetzt nicht so verstehen, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also wie funktioniert eine Baustelle der Vergangenheit und wie funktioniert eine Baustelle in der Zukunft, wenn es ideal läuft aus deiner Sicht?
Genau, also wenn es ideal läuft, in der Zukunft werden verschiedene Module für ein Haus oder eine Wohneinheit schon vorgefertigt.
In der Fabrik?
In einer Fabrik. Mhm. Das sieht dann so aus wie in einer Automobilfabrik. Da werden dann auch schon zum Beispiel einige von unseren Materialien installiert. Und dann werden diese Module, das sind teilweise riesengroße Module, auf eine Baustelle geliefert. Und da werden die sozusagen nur noch zusammengeklebt, zusammengetackert, so kann man sich das vorstellen.
Okay, also so, das ist die Zukunft. Das heißt, wenn ich so Hauswände an mir vorbeifahren sehe, dann kommen die da irgendwo hin. Okay, ja, wunderbar. Dann kommen wir im Prinzip schon ein Stück weiter und du hast so ein bisschen schon angedeutet, was ihr tut, um im Markt zu gewinnen und Marktanteile zu gewinnen. Auch seid jetzt ein sehr traditionsreiches Unternehmen. Wie schafft man das jetzt wirklich da immer an vorderster Front ein Gewinner zu sein, und wir gucken uns jetzt mal euer Geheimrezept an.
Die Secret Sauce.
Cordula, wie schwierig ist es, einen traditionellen Konzern in unruhigen Zeiten agil zu führen?
Man benötigt auf jeden Fall eine gute Portion Fingerspitzengefühl. Auch übrigens im täglichen Umgang mit den Mitarbeitenden, die teilweise auch schon 20, 30 Jahre dabei sind. Und davon haben wir einige bei Saint-Gobain und auch bei Isover Rigips. Das heißt, man muss einerseits die Historie und auch die Tradition wertschätzen und das Gute behalten von all dem und sich trotzdem gleichzeitig jeden Tag neu erfinden und gleichzeitig auch als neue Führungskraft jetzt in meinem Fall neue Dinge reinbringen. Und Saint-Gobain ist ja 360 Jahre alt, haben wir gerade schon besprochen, und ist trotzdem immer gleichzeitig ganz, ganz zukunftsorientiert gewesen und war auch bei einigen Themen sicherlich Trendsetter. Nur mal als Beispiel, das Thema Nachhaltigkeit hat Saint-Gobain sicherlich als einer der ersten Baustoffhersteller so sehr in den Mittelpunkt gestellt. Und das zieht sich dann durchs ganze Unternehmen durch, dass wir auch schon mal ein sehr nachhaltiges Produkt auf den Markt bringen, was vielleicht noch keiner hat und wo der Kunde noch gar nicht weiß, dass er das irgendwann mal brauchen wird.
Mhm. Ne? Mhm. Ihr seid ja in einem sehr traditionellen Umfeld, traditionelle Marke. Wie geht man da eigentlich mit Innovationen um?
Ja, das ist ganz interessant, weil die Bauindustrie ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass sie sehr, sehr innovativ war in den letzten Jahren. Wir haben tatsächlich einen sehr, sehr strukturierten Prozess, den wir auch kürzlich nochmal umgestellt haben. Früher haben wir eher immer in Produkten gedacht und jetzt ist wirklich so das Entscheidende, das Segment. Also wir schauen uns den Markt in verschiedenen Segmenten an. Das kann alles sein. Das kann sein der motivierte DIYer, also der Do-it-yourself-Mensch, der sein Dach dämmen möchte. Aber ein Segment kann auch zum Beispiel das Segment Vorfertigung von Gebäuden sein und so weiter. Und da schauen wir uns, sind wir dann ganz nah am Kunden dran, machen auch Workshops mit den Kunden oder Workshops in unserem Verarbeiterbeirat, um wirklich zu verstehen, was sind die Bedürfnisse, und generieren dann Ideen, die dann wirklich einen langen Prozess durchlaufen, bewertet werden, und dann entscheiden wir im Management-Team, welche wir weiterverfolgen. Das ist sehr, sehr strukturiert. Das ist insofern auch wichtig, als dass in der Industrie, glaube ich, nicht jeden Tag irgendwie eine Breakthrough-Innovation passieren wird. sondern es ist ganz wichtig, dass man jeden Tag ganz kontinuierlich mit Methodik an diesem Innovationsprozess arbeitet. Und das tun wir. Und dann kommt dann ab und zu mal eine größere Innovation bei raus und ab und zu auch mal einfach immer nur die kleinen Verbesserungen, die wir aber wirklich brauchen, um zu gewinnen im Markt.
Und kannst du aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ich jetzt mal in den nächsten Jahren oder so in den Baumarkt gehe oder aus einem der anderen Segmente, was ist denn eine spannende Innovation, die in der Pipeline ist oder die vielleicht, sofern du da sprechen kannst?
Ja, ein gutes Beispiel ist vielleicht, es nennt sich Regimove, das ist eine rückbaubare Trockenbauwand. Das heißt, man kann die hier im Büro bei euch aufbauen, auch ganz schnell installieren. Da muss nicht viel geschraubt werden. Das ist fast mit so einer Art Klettverschluss, kann man sagen, dass die aufgebaut wird. Und dann kann man die auch, wenn ihr sie in 3 Jahren so an der Stelle nicht mehr braucht, wieder rückbauen und an einer anderen Stelle wieder aufbauen. Das ist zum Beispiel eine Innovation in der Pipeline.
Wenn man im Bau über Gipsplatten redet, redet man fast automatisch über Rigips, so wie beim Klebeband Tesa. Und jetzt hast du eben schon gesagt, für euch sind die Themen Sales Excellence, Commercial Excellence, Marke gehört ja absolut dazu, sehr wesentlich. Wie baut man so eine Marke auf? Du hast auch schon gesagt, wie alt die Marken sind. Wie hält man die am Leben? Kannst du uns da einfach mal erzählen, wie sowas funktioniert?
Also erstmal, wir sind sehr stolz darauf, dass man über Rigipsplatten redet, weil wir sind nämlich nur die Nummer 2 im Markt. Ja? Und trotzdem heißen diese Platten Rigipsplatten. Das ist super. Ja, viele Leute denken ja, wenn sie an die Marke denken, an ein Logo. Aber ich denke, eine Marke geht weit über ein Logo hinaus. Und eine Marke ist auch etwas, was man wirklich sich langfristig anschauen muss und langfristig immer weiter aufbauen muss und ausbauen muss. Ja? Eine Marke ist für mich eine Art Versprechen, was man über die Jahre immer wieder zuverlässig einlösen muss. Und das mit dem gesamten Unternehmen. Das heißt, man definiert einmal einen Markenkern. Wofür stehen wir? Wodurch unterscheiden wir uns auch gegenüber den Kunden im Vergleich zum Wettbewerb? Und dann muss das gesamte Unternehmen dieses Versprechen einlösen. Das heißt, der Vertriebler muss sich entsprechend verhalten beim Kunden. Das heißt, die Produktqualität muss dem entsprechen. Und das über Jahre. Und gleichzeitig kann man die Marke natürlich auch nochmal aufladen mit Kommunikationsmaßnahmen und so weiter. Das tun wir tatsächlich kontinuierlich.
Ja. Und jetzt bin ich mal gemein, so aus einer Marketing-Sprechperspektive ist das natürlich alles einfach gesagt. Ne? Dann schreibe ich das schön auf Slides und überlege mir ein Konzept. Jetzt bist du aus der Marketingrolle in die CEO-Rolle verantwortlich dafür, dass genau das jetzt passiert, dass die Organisation das tut, was diese Marke verspricht. Wie macht man das?
Also ich denke, wichtig ist da, alle mitzunehmen, das ist im Übrigen generell somit das Wichtigste in diesen unruhigen Zeiten, ja, dass man alle Leute mit auf die Reise nimmt. Das fängt an, man braucht eine klare Strategie, die dann auch runtergebrochen werden muss auf einzelne Abteilungen, einzelne Projekte, dass jeder versteht, das ist das große Ganze, da wollen wir hin, das wollen wir machen und für mich heißt das das und das. Und nur so kann man dahin kommen, indem man alle Leute mitnimmt auf diese Reise, die Marke weiter zu pushen.
Und hast du da konkrete Tipps, wie man das machen kann, dieses Runterbrechen, wie erreiche ich da die Leute?
Das ist ganz interessant, Saint-Gobain hat alle 3 Jahre wieder einen neuen strategischen Plan, der veröffentlicht wurde. Der wurde auch jetzt gerade wieder veröffentlicht, das ist jetzt der Plan Lead and Grow für die kommenden Jahre. Der ist erstmal sehr klar aufgestellt und der wird auch versehen mit diversen Kommunikationsmaterialien aus der Gruppe, die dann bei uns ankommen. Und wir haben jetzt zum Beispiel ganz konkret erstmal uns im Management-Team zusammengesetzt und haben gesagt, was heißt das für Isover und Rigips in den großen Zügen? Und dann auch runtergebrochen, was heißt das für die einzelnen Abteilungen? Zum Beispiel, wie kann die Personalabteilung beitragen zu diesem Plan Lead and Grow? Wie kann ein Mitarbeiter in der Produktion zu diesem Plan beitragen? Und dann gehen wir damit auch in die Kommunikation natürlich.
Das ist ein spannendes Thema aufgebracht. Ihr seid Teil eines sehr großen Konzerns. Jetzt kommt Lead and Grow von Saint-Gobain. Ihr seid aber ein großer Mittelständler, wenn man es mal so sagen kann. Wie ist denn das jetzt also? Bist du jetzt eigentlich im Konzern unterwegs oder fühlst du dich eher wie ein CEO eines Mittelständlers? Oder was ist da jetzt sozusagen eigentlich die Realität jeden Tag?
Also wir sind insgesamt eher dezentral organisiert. Da gab es einen riesengroßen Shift seit 2019 eigentlich, dass wir uns immer dezentraler organisiert haben, dass ganz klar die P&L-Verantwortung auch beim CEO im Land liegt und dann auch jeweils bei den CEOs der Marken. Das heißt, ich fühle mich da eher wie ein CEO eines Mittelständlers und kann auch viele Dinge selber entscheiden, aber das Ganze immer in einem Konzerngefüge. Also ich bin nah am Markt drin, Entscheidungen, die den Markt, den Kunden betreffen, liegen wirklich bei uns im Land. Aber es gibt natürlich einige Themen, wo die Gruppe ganz schön mitmischt und das ist übrigens auch gut so. Mal als Beispiel, Saint-Gobain investiert in Deutschland massiv. Und dann denke ich, ist es normal, dass die wissen wollen, wie ist denn der Payback ihrer Investition und dass sie mitreden wollen, wie gestalten wir das Projekt. Und es gibt ein zweites Thema, wo wir im Moment sehr viel Kontakt mit der Gruppe haben. Wir wollen immer mehr auch, ich sag mal, die Gruppenkarte spielen. Also da, wo wir zusammen und weltweit oder europäisch stärker sind als die einzelnen Marken oder einzelnen Länder, da wollen wir das auch ganz konkret spielen. Nur mal als Beispiel, wir werden jetzt nicht in jedem Land entscheiden, ich mache jetzt ein neues Werk auf für Steinwolle im Bereich Isoware in drei angrenzenden Ländern. Also da kann man auch vielleicht in einem oder in zwei Ländern ein Werk aufmachen und dann die Mengen in drei oder vier Ländern, in anliegenden Ländern nutzen. Und solche Themen werden dann mit der Gruppe natürlich entschieden. Und auch zum Beispiel internationale Markenthemen. Ne? Isoware ist auch eine internationale Marke. Die wird auch natürlich in Paris bespielt und wir füllen das dann lokal mit Leben. Ja?
Ihr seid aber nicht die, also Isoware und Rigips sind nicht die beiden einzigen Marken. Es gibt viele Marken und auch sehr bekannte Marken.
Zum Beispiel Weber.
Weber, ja. bei Saint-Gobain. Ist das so ein Kampf der Marken? Also wie kriegst du sozusagen jetzt das Ohr von Saint-Gobain, dass du deine Themen machen kannst? Oder ist man da in Konkurrenz unterwegs? Oder wie funktioniert das vom Setup?
Eine Konkurrenz würde ich nicht sagen. Also ist erstmal ganz klar, dass Saint-Gobain viele verschiedene Marken in den einzelnen Industrien auch haben möchte. Weber zum Beispiel für die Bauchemie, die Saint-Gobain-Marke wird für Glas benutzt, Isoware für die Dämmstoffe, Rigips für die Gipsplatten. Es ist ganz, ganz klar, dass wir viele verschiedene Marken nebeneinander haben wollen und dass wir darüber auch noch die Saint-Gobain-Marke dementsprechend nutzen und übrigens auch immer mehr stärken wollen. Also Lösungen, die zum Beispiel auch aus verschiedenen Marken bestehen können, werden dann auch als Saint-Gobain vermarktet. Und das ist die Markenarchitektur, da gibt es jetzt nicht so das Konkurrenzdenken. Aber natürlich wird mal bei der einen Marke mehr investiert als bei der anderen. Das geschieht dann aber meistens aus dem Business-Kontext oder aus den Bedarfen, die wir da haben.
Ja. Okay, na, verstanden. Wenn wir in die Vogelperspektive gehen, auf Rigips und Isoware blicken, wenn ein Mittelständler jetzt von eurem Ansatz lernen wollte, was würdest du so empfehlen als strategische Grundregel? Wie kann ich jetzt meine mittelständische Marke langfristig stark und relevant bleiben lassen?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, systematisch die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und die am besten besser zu erkennen und auch zu befriedigen als die Konkurrenz. Ja, das hilft immer. Dann kontinuierlich sich daran ausrichten, das heißt sich auch kontinuierlich neu erfinden, sich verbessern, Dinge neu aufstellen und das alles aber, während man trotzdem noch die Tradition wahrt, den Kern der Marke wahrt. Ja, und das alles, wie eben schon gesagt, mit einer guten Portion Herzblut der Mitarbeitenden.
Dann abschließend, wenn du die strategische DNA von Rigips und Isoware in einem Satz beschreiben müsstest, was ist denn der Kern, der die Marken auch in unruhigen Zeiten zum Gewinner macht?
Das sind zwei Marken, die gerade in unruhigen Zeiten zeigen, dass wir echte Industrie-Champions sind, denke ich, weil wir kombinieren intelligente Lösungen, Dämmstofflösungen, aber auch Leichtbaulösungen, die das Bauen einfacher machen, schneller machen, nachhaltiger machen. Und das bei guter Qualität, besser als die Konkurrenz und mit Herzblut.
Das hört sich überzeugend an. Wir kommen jetzt in die nächste Rubrik und da bin ich besonders gespannt, denn du hast mir vorab was gesagt und ich möchte jetzt unbedingt wissen, worum es darin geht.
Der menschliche Moment.
Alle C-Levels und Entscheider, mit denen ich spreche, sagen, man kann nicht zu viel kommunizieren. Und dann, habe ich gerade schon angedeutet, kommst du im Vorgespräch und sagst, doch, man kann vielleicht schon zu viel kommunizieren und genau das passiert gerade. Kannst du uns jetzt mal erzählen, was da los ist?
Kann ich machen und ich muss das, glaube ich, erstmal noch mal ein bisschen präzisieren. Ich glaube, man sollte nie zu viele Themen gleichzeitig kommunizieren und auch nicht auf zu vielen verschiedenen Kanälen. Das passiert gerade manchmal, weil ich sehe es bei uns, aber ich sehe es auch generell im Leben. Jeder hat jetzt nochmal seinen eigenen Newsletter mit verschiedensten Themen. Und als Mitarbeiter kann man da ganz, ganz schnell den Überblick verlieren. Was ist denn jetzt eigentlich wichtig? Und ich glaube, bei der Anzahl der Nachrichten oder bei der Anzahl der Botschaften ist weniger mehr. Auch übrigens in der Art und Weise, die rüberzubringen, da ist auch ganz oft weniger mehr. Also in der Vergangenheit haben wir da Slides gemacht mit Schriftgröße 8, das ganze Slide war voll. Jetzt packe ich lieber mal drei Stichpunkte auf ein Slide oder drei Bilder, noch besser, und erkläre die. Und da bleibt meistens mehr hängen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und diese wenigen Botschaften, die man rüberbringen möchte, die kann man dann gar nicht oft genug kommunizieren und auch auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen und immer schön zielgruppengerecht natürlich.
Ja. Hast du ein konkretes Beispiel aus deiner Strategie oder Transformationsarbeit oder Führungsarbeit gerade, wo du sagst, du, da habe ich es jetzt einfach in drei Bildern gemacht und das wird konsequent rausgetragen oder in drei Wörtern oder was dir vielleicht gerade einfällt?
Ich habe tatsächlich das mal ausprobiert, weil ich mir dachte, das ist dann der Final Proof of Concept, als unser CEO Benoit Bazin zu Besuch war. Und habe drei Bilder und drei Bullet Points auf die Slides gepackt. Und das hat funktioniert. Das habe ich ihm sicherheitshalber vorher angekündigt, dass das sozusagen die neue Idee ist von weniger ist mehr. Und ich möchte das auch mal mit ihm ausprobieren. Und das hat geklappt.
Ja, super. Und im Umkehrschluss, hast du irgendwo für dich ein Learning, wo mal zu viel kommuniziert wurde oder zu viel auch in die Mannschaft getragen wurde und dann vielleicht Verwirrung entstanden ist?
Ich glaube, dass das entsteht schon mal, wenn wir auch, wir haben ja einerseits die ISO-Verigips-Ebene, wo wir selber auch entscheiden können natürlich, welche Nachrichten, welche Botschaften bringen wir rüber. Und dann gibt es natürlich auch nochmal Nachrichten aus der Corporate-Ebene, aus Paris und auch nochmal aus der Saint-Gobain-Deutschland-Ebene. Und das sorgt manchmal für Verwirrung, wenn das zu viel ist oder wenn es nicht klar ist, was davon ist jetzt wirklich wichtig. Also ganz wichtig auch die Abstimmung der Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen.
Mhm. Mhm. Und wie sorgt ihr jetzt dafür, dass eure Teams, die Kollegen und auch die Kunden Veränderungen verstehen und mittragen? Du hast ja ganz vorne eingangs gesagt, dass du auch aus deiner Bosch-Zeit schon Tools und Methoden mitbringst. Aber vielleicht mal so ganz konkret, also wie mache ich das jetzt als CEO, wenn ich möchte, gerade in so einem Umfeld wie eurem, wo wirklich viel aktuell passiert und auch nicht alles einfach ist, wie mache ich das?
Also ganz konkret mache ich zum Beispiel einmal im Quartal einen Live-Chat für alle Mitarbeitenden, wo dann auch live Fragen gestellt werden können und die Fragen können geliked werden. Dementsprechend beantworten wir dann die dringendsten oder die mit dem meisten Interesse. Und da informieren wir regelmäßig über die aktuelle Lage des Unternehmens, aber auch über, ganz wichtig, über Erfolge in diesen schwierigen Zeiten zum Beispiel und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass nicht alle diesen Live-Chat sehen, besonders zum Beispiel bei denen, die am Band arbeiten, die gucken den eher nicht. Dementsprechend bin ich auch sehr präsent in Betriebsversammlungen vor Ort, dann im Werk mit den gleichen Themen, aber manchmal auch vielleicht noch mal vereinfachter kommuniziert. Musste ich auch lernen, aus Paris und aus der Zentrale kommend, ne, habe ich immer schön diverse Anglizismen verwendet, so die schöne Corporate-Sprache, und das musste ich mir einmal komplett abgewöhnen, natürlich, wenn ich in einem Werk kommuniziere und die Dinge viel einfacher darstellen muss. Und zusätzlich haben wir auch noch so Sachen wie zum Beispiel eine wöchentliche Werkszeitung in jedem Werk, also wo wir einfach die wichtigsten Infos der Woche in eine PowerPoint packen und die dann auch mal zum Beispiel im Pausenraum ausgedruckt hinlegen oder am schwarzen Brett ausstellen und so weiter, sodass wir möglichst jeden auch erreichen. Das ist also intern vielleicht noch ein wichtiger Punkt, versuche ich auch mir anzugewöhnen, immer das Warum zu erklären. Das habe ich früher nicht gemacht. Und was ich auch gemerkt habe, was ganz, ganz wichtig ist, die Führungskräfte alle mitzunehmen. Also wir machen regelmäßig auch Führungskräftetagungen, damit die Führungskräfte auch nochmal Multiplikatoren wirklich sind von allem, was wir den Mitarbeitenden erklären wollen. Du hattest auch gefragt nach Kunden. Da haben wir auch was Interessantes, denke ich. Wir haben viermal im Jahr einen Kundenbeirat, jeweils für ISO-Verigips und jeweils für Händlerkunden und auch für Verarbeiterkunden. Das heißt, da kommt eine mittlerweile eingeschworene Truppe von Kunden zusammen, mit denen wir uns auch gut verstehen, die uns auch in gewisser Weise mögen. Wir arbeiten mit denen auch viel zusammen. Und da kommunizieren wir dann auch schon mal Themen, die wir angedacht haben, wo wir uns aber vielleicht noch nicht sicher sind, wie genau wir die machen wollen. Nur mal als Beispiel, wir haben in diesem Kundenbeirat, Händlerbeirat mal kommuniziert, wie wir unser neues Partnerprogramm gestalten wollen. Und dann sagte auch ein Kunde, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Wenn ihr das so macht, dann heißt das für mich als der Kunde mit den und den Kennzahlen das und das. Das könnt ihr doch nicht machen. Na, und da kriegen wir wirklich ganz, ganz klares Feedback und ändern auch durchaus dann nochmal absolut, was wir machen wollen. Na, und das ist super, um dann diese Kunden natürlich völlig an Bord zu haben.
Ja. Ich glaube, was spannend ist für viele Entscheiderinnen und Entscheider, die in größeren Konzernstrukturen verankert sind, aber ehrlicherweise auch für Berater, wie schaffe ich das, diese Konzernsprache, diese Anglizismen zu übersetzen in was, was jetzt am Shopfloor verstanden wird? Hast du irgendein gutes plakatives Beispiel mal für uns, wo du sagst, das steht auf einer Saint-Gobain-Slide und das sage ich dann in die Organisation, mal so ein Übersetzer?
Habe jetzt kein konkretes Beispiel im Kopf, aber mir fällt spontan ein Beispiel ein von Bosch tatsächlich noch. Da war ich ja viel im Marketing unterwegs und da wurde uns in Seminaren das auch immer wieder nahegebracht, dass wir einfach kommunizieren sollen. Da wurde immer das Beispiel genannt vom Silent Dishwasher, ne? Also der Spülmaschine, die besonders leise ist. Dann, die kann natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen. Die kann auch super dein Geschirr sauber machen und das wahrscheinlich noch schneller und nachhaltiger und mit weniger Spülmittel und weniger Wasser als alle anderen. Aber der Punkt, der kommuniziert wurde, war nur einer, dass diese Spülmaschine besonders leise ist. Und manchmal muss man sich, glaube ich, selber zwingen, dass man nicht alles sagen will. Besonders habe ich gemerkt bei Bosch und auch bei Saint-Gobain, Ingenieure haben diesen Hang, das ist jetzt sehr stereotyp, was ich sage, aber die wissen natürlich, was das Produkt alles kann. Und wollen dann gerne die 10 verschiedenen Sachen erklären. Aber das Wichtigste ist ja nun mal, dass wir das erklären, was auf den einen Haupt-Painpoint des Kunden antwortet. Und da muss man sich selber manchmal zwingen, eine einfache Nachricht zu überbringen, die nicht alles beinhaltet.
Ja, ist gut. Ich meine, es kann ja auch zur Falle werden, wenn es nicht klappt. Wir haben zu Hause gerade einen neuen Geschirrspüler. Steht Super Silence drauf, ist gar nicht. Aber okay, ist ein anderes Thema.
Ist alles Marketing.
Ja. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter.
Oder bei die Fische.
Welche Entscheidungen hast du getroffen, die den Unterschied zwischen Überleben und weiter so und Gewinnen ausmacht?
Also ich glaube, ganz wichtig sind da einerseits tatsächlich Personalentscheidungen, weil Gewinnen kann man am besten auch mit Gewinnern, mit guten Leuten, die wollen, die eine Gewinnermentalität haben. Das ist ganz wichtig.
Also darf ich da direkt mal einhaken? Also du hast ja vorhin gerade erklärt, dass es wichtig ist, die Führungskräfte mitzunehmen, dass die Multiplikatoren sein können. Als CEO in deiner Rolle, wie lange versuche ich jetzt, die Führungskräfte zu überzeugen, mitzunehmen, zu motivieren, dass die Multiplikatoren sind? Und wann sage ich, ich muss jetzt eigentlich eine harte Entscheidung treffen, ich brauche da jemand anderen?
Das ist immer ein schmaler Grat oder das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Also ich gehe erstmal, habe ich eben schon erwähnt, auch grundlegend gebe ich einen gewissen Vertrauensvorschuss. Lass die dann auch erstmal machen. Und meistens sagt mir irgendwann ehrlicherweise das Bauchgefühl, da funktioniert was nicht so, wie es sein müsste, könnte das unter Umständen an der Führungskraft liegen. Und da schaue ich dann näher rein. Und wenn ich merke, es liegt an der Führungskraft, dann muss man eben auch Entscheidungen treffen.
Gibt es andere Entscheidungen, also Personalentscheidungen?
Personal, ja. Also ganz wichtig fürs Überleben oder auch fürs nicht nur Überleben, sondern eben Gewinn. Dann auch ganz wichtig, was wollen wir denn nicht mehr machen? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir haben uns zum Beispiel von einem Produktportfolio einfach mal getrennt, weil es negativ war und weil es ein Zukaufportfolio war. Das sind so typische Themen, auch wieder Stichwort Historie und Tradition, wo dann erstmal viele Leute sagen, aber wir brauchen das doch unbedingt, weil es hilft uns ja auch was anderes zu verkaufen und so weiter. Und wenn man das aber dann mal auch challenged, kommt man relativ schnell darauf, dass es auch ohne geht. Und wir haben uns davon getrennt, es war negativ. Das heißt, es hat uns absolut geholfen zu gewinnen und uns besser zu entwickeln und im Moment vermisst das keiner.
Das ist aber eine schwierige Entscheidung, ne? Also zu sagen, wir machen das jetzt nicht mehr. Bist du da alleine?
Nein. Immer im Team. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin nicht diejenige, die alles weiß. Im Gegenteil, mein Team weiß viel mehr als ich. Und da kommen wir zusammen und tagen und entscheiden sowas dann absolut im Team. Ja. Und dann natürlich, jetzt abgesehen davon, was wir nicht mehr machen, abgesehen davon, dass wir Personalentscheidungen treffen müssen, was machen wir denn? Das sind natürlich die wichtigen Entscheidungen. So Themen, es gibt ja manchmal größere Entscheidungen, die man treffen muss. Zum Beispiel, machen wir eine größere ISOWER-Kommunikationskampagne? Na, da kann man dann schon mal ganz schön Geld in die Hand nehmen. Das ist eine wichtige Entscheidung. Ich bin froh, dass ich die in die Richtung getroffen habe vor 2 Jahren. Das sind wichtige Entscheidungen. Oder auch zum Beispiel einen Fokus zu legen auf so Themen wie exzellente Marktbearbeitung. Das sind wichtige Entscheidungen, die uns nach vorne bringen. Ja.
Okay, verstanden. Was war so die letzte kritische Botschaft oder Entscheidung, die du ins Team oder in die Mannschaft bei dir kommuniziert hast?
Das war tatsächlich die Schließung einer Produktionslinie, auch jetzt im Rahmen des Marktrückganges. Das war die Schließung der Produktionslinie für Glaswolle in Bergisch Gladbach. Und wir konzentrieren jetzt die Produktion in einem Werk von vorher 2 Werken. Und das war natürlich entsprechend traurige Entscheidung, auch auf der menschlichen Seite. Das war, denke ich, die kritischste Entscheidung oder auch die kritischste Botschaft, die ich letztes Jahr zu überbringen hatte.
Und gibt es da... Hast du dann Lotsen für dich selber, um sowas auch zu navigieren, wenn so kritische Entscheidungen anstehen oder auch vielleicht schwierige Momente? Wie operierst du da sozusagen?
Also in dem Fall habe ich einfach versucht, das Warum zu erklären und das auch wieder mit klaren, einfachen Botschaften zu erklären, wissend, dass das im ersten Moment wahrscheinlich auch nicht ankommt, weil der Schock sitzt dann erstmal tief. Was ich persönlich ganz wichtig finde bei solchen Themen, die so kritisch sind, sich auch Hilfe zu holen. Also da in dem Fall hatten wir zum Beispiel Hilfe von einem Kommunikationsberater. Das hat mir persönlich sehr geholfen, der solche Fälle einfach schon mal öfter erlebt hat als zum Glück ich.
Mhm. Ja, wenn du jetzt in das neue Jahr schaust, 2026, was sind da so Themen oder Signale, die du auf keinen Fall übersehen darfst oder ihr als Team? Wo schaut ihr besonders hin? Wo habt ihr sozusagen alle Antennen geschärft?
Ja, also ein großes Thema ist natürlich, wann springt der Markt wieder an und wie schnell? Da müssen wir ganz, ganz nah dranbleiben, weil dementsprechend müssen wir dann natürlich auch wieder Kapazitäten hochfahren und so weiter. Und intern ganz, ganz wichtig, immer auf dem Radar zu haben, wie zufrieden oder manchmal auch wie frustriert und wie engagiert dementsprechend sind die Mitarbeiter.
Ja. Okay. Ich habe noch ein paar kurze Fragen mitgebracht. Einfach kurze Reaktion von dir. Enge Führung oder lange Leine? Wann führst du eng? Wann bist du bewusst weiter weg von deinen Leuten?
Generell eher lange Leine. Und mein Bauchgefühl sagt mir normalerweise, wo ich dann auch eine kürzere Leine haben sollte.
Dann hast du vorhin gesagt, ihr seid mit Rigips Nummer 2 im Markt. Eine grundsätzliche Frage, welche Wettbewerbsmarke hättest du denn gerne bei euch im Portfolio?
Keine, weil wir haben bei Saint-Gobain mehr als genug tolle Marken.
Okay, Führung heißt für dich vor allem?
Orientierung geben auch durchaus in unruhigen Zeiten. Die Menschen mitnehmen, mit einer gewissen Besonnenheit agieren und auch mich selbst führen als Führungskraft.
Mhm. So als großer Mittelständler, ich bezeichne euch jetzt mal so oder deine Marken so, brauche ich da überhaupt so eine richtig formalisierte Strategie oder reicht es, wenn der oder die CEO das alles so im Kopf hat?
Braucht man auf jeden Fall, weil es gibt Klarheit und schafft auch Alignment zwischen, um wieder bei den Anglizismen zu bleiben, zwischen den verschiedenen Einheiten.
Und wenn du so ein bisschen in den Rückspiegel schaust, gibt es Sachen, die du in der Vergangenheit heute wissend anders gemacht hättest?
Ich hätte nicht immer gedacht, dass so wie ich das auf der alten Position gemacht habe, dass das auch auf der neuen automatisch wieder funktioniert.
Prima. Dann schauen wir jetzt nochmal in deinen Terminkalender zusammen. Was sind außer wieder heil nach Hause zu kommen bei dem Schneewetter hier, deine Prioritäten in den kommenden Wochen, mal ganz konkret?
Ja, ich habe gerade mal reingeschaut. Ich hatte eine lange Zugfahrt. Das ist ein bisschen eine untypische Woche, weil wir Anfang Januar sind natürlich. Also ich habe tatsächlich nächste Woche einige Mitarbeitergespräche, die immer am Anfang des Jahres stattfinden, wo man nochmal 2025 Revue passieren lässt und auch natürlich sich über die Ziele 26 unterhält. Wir haben auch ein neues Brunch in unserem sehr schönen neuen Büro in Düsseldorf, auch ganz wichtig. Wir haben auch ein General Manager Meeting, weil wir unter den verschiedenen Marken natürlich mehr zusammenarbeiten wollen und das passiert dann auch nochmal nächste Woche. Und ansonsten ein Jahreskickoff mit meinem Management-Team. Check-in am Anfang des Jahres. Was ist jetzt wichtig? Ein Meeting zu einem Großprojekt, was jetzt gerade anläuft. Und auch ein Meeting mal ganz strategisch Brainstorming 2030. Wie müssen wir uns bei einem Thema aufstellen? Also eine gute Mischung für die nächste Woche.
Okay, das hört sich sehr spannend an. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Kodula, vielen Dank, dass du heute bei uns in Hamburg warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich wünsche dir und euch bei Isover und Rigips ganz viel Erfolg in 2026, dass ihr den richtigen Zeitpunkt erwischt, wenn der Markt anzieht, dass ihr ganz vorne mit dabei seid. Da drücken wir die Daumen und viel Erfolg.
Ja, besten Dank.
An unsere Zuhörer, wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da, schickt uns eure Kommentare oder Wünsche für folgende Episoden. Und der Podcast ist ein Format der TTE Strategy GmbH, der mehrfach mit dem Hidden Champions Award ausgezeichneten Strategie- und Transformationsberatung. Und wenn ihr Ruhe und Routine in euren unruhigen Alltag bringen wollt, hört wieder rein bei Unruhige Zeiten.
Unruhige Zeiten.